Willkommen zurück. Du hörst Alles ist eins. Mein Name ist Christoph Mauer und das ist die zweite Folge des Podcasts über Spiritualität, die ich mit Mike Baum aufgenommen habe für seinen Podcast Glückspilz, den ich dir so oder so empfehle. Aber er hat mir gestattet, diese zwei Folgen hier in Alles ist eins zu spielen, weil wir finden, dass es so wichtige Inhalte sind. Und das haben möglichst viele Leute mitbekommen. Darum bin ich extra gespannt, wie du es findest. Hör dir das an und schreib mir danach, was du dazu zu sagen hast. Ich bin extrem gespannt, denn es sind Sachen, die kann man durchaus anders sehen. Und es sind Sachen, die kann man so zum ersten Mal sehen. Schreib mir an podcast@christophmauer.de und ich bin gespannt, was du zu sagen hast.
Über Schattenarbeit reingehen? Weil ich finde Schattenarbeit extrem wichtig, wenn wir über spirituellen Wachstum sprechen. Weil du kommst nur, also Schattenarbeit ist ein Weg. Du wirst auf kurz oder lang wirst du mit Schatten in Kontakt kommen. So. Und wollen wir mal kurz definieren, was ist Schattenarbeit? Weil das ist immer so ein, es wird schnell viel über Schatten gesprochen und wie verstehst du Schattenarbeit?
Ja. So, also ich verwende es tatsächlich in der Therapie sehr häufig. Mhm. Ich verwende es auch bei mir.
Ja.
Aber also in meinem Selbstcoaching beziehungsweise in den Prozessen, die ich mache.
Ja.
Aber ich verwende es auch ganz, ganz häufig im therapeutischen Kontext. Und zwar, weil der Schatten eine Balance reinbringt in die Systeme, in denen wir sind. Ganz, ganz häufig sehe ich Leute, die mit irgendeinem konkreten Menschen oder einem konkreten System ein Problem haben.
Ja.
Und dann arbeite ich hypnotisch. Das ist letztlich auch eine psychedelische Therapie, weil sie den...
Das ist auch eine tolle Verbindung.
Ja. Absolut. Das ist denke ich, in unserer Art zu arbeiten die wichtigste Verbindung also im Blick auf jemand anders.
Ja.
Und es ist immer, wenn ich auf jemand anders schaue, ein Teil, oder wahrscheinlich der größte Teil davon, idealisiert. Ideal bedeutet, dass ich irgendein Bild habe davon, was mit der Realität gar nicht so viel zu tun hat. Ein Abbild der Realität, was ich verzerrt habe durch meine eigene Wahrnehmung. Und es kann also sein, dass ich irgendjemandem einen Vorwurf mache, dass er sich so und so mir gegenüber verhält und gleichzeitig noch nicht realisiere, dass ein ganz großer Teil von dem bei mir ist, nämlich dass das überhaupt in mir erst diesen Niederschlag macht. Und für mich ist Schattenarbeit, dass bei mir gucken, welcher Teil ist bei mir, den ich verdränge, der mir gerade wehtut in dem, was der andere macht. Und der Zauber von dem, was sich dabei auflöst, ist, in dem, dass ich bei mir einen Schatten überhaupt erst sehe, respektiere und kann so ein bisschen nett sagen, umarme, aber das bedeutet einfach nur, ihn zu akzeptieren, auch in meiner Nähe, dass er zu mir gehört. In dem Moment fluppt im System jemand aus einem Schatten raus ins Licht. Erst indem ich in mir eine gewisse Dunkelheit sehe in einem Punkt, etwas, was ich bisher verdrängt habe, nämlich in meinen Schatten geschoben habe, ermögliche ich meinem Gegenüber, dass ich ihn nicht mehr im Schatten sehe.
Also ganz kurz, das heißt, Schattenanteile sind verdrängte Anteile in mir selbst, die ich nicht leiden kann. Die ich vielleicht sogar auch auf andere projiziere oder wo andere mich dran erinnern quasi.
Ja. So, wenn ich es eindampfen möchte, dann da drauf.
So,
genau.
So ganz simpel.
Und das...
Ich würde einmal noch eine kleine Ergänzung dazu einfach reinwerfen, dass wenn wir über jemand anders sprechen, wir immer automatisch auch über uns selbst sprechen. Das ist nicht nur so ein dahingesagter Satz, sondern das ist tatsächlich, das kann man im Gehirn nachweisen, dass immer, wenn wir über eine andere Person sprechen, immer auch diese Areale, die für unser Ich zuständig sind, angetriggert werden.
Ja.
Das heißt, wenn ich sage, der Dieter oder der Klaus oder der Lukas oder was weiß ich wer, der ist arrogant, dann springt dabei auch mein Ich-Areal an, weil nur so kann ich mit der Arroganz mich verknüpfen. So, und irgendwo sagt das dann, springt mein arroganter Anteil auch dran. Und die Frage ist, glaube ich, bin ich mir über diesen Anteil bewusst meiner eigenen Arroganz? So. Oder ist es ein verdrängter Schattenanteil? Das finde ich immer diese spannende Frage dabei.
Mhm.
Und wir kommen nur in spirituelles Wachstum rein, wenn wir, oder was heißt nur, ich will es nicht so, aber wenn du dich mit deinem spirituellen Wachstum, mit deinem persönlichen Wachstum auseinandersetzt, wirst du irgendwann mit deinen Schattenanteilen in Kontakt kommen müssen, weil wir haben sie alle drin. So.
Das ist ja auch gar nicht schlimm. Nö. Wir sind nur gewohnt, und ich komme immer wieder darauf zurück, wir sind hier einfach christlich sozialisiert. Ja. In der christlichen Sozialisierung gibt es das nicht gleichzeitig, sondern ja. da gibt es Gott, das ist ein Ideal des Guten, mhm. und Satan, ein Ideal des Bösen. Witzigerweise beides externalisiert. Du kannst nicht mehr was dafür, dass es die beiden gibt. Ja. Von Hermann Hesse gibt es das Buch Demian. Und der Demian trifft dann jemanden und der erzählt ihm von einem Gott Abraxas. Und Abraxas hat das Gute und das Böse gleichzeitig in sich. Mhm. Und das war für mich ein revolutionärer Gedankengang, weil du damit ganz viel auflöst. Denn es ist wirklich eine sehr seltsame Überlegung, dass man sagt, es gibt einen Gott, der ist gut, aber um dich rum ist halt Leid und Zerstörung und Verwüstung. Ja. Hat er das auch gemacht? Ja. Das ist ein philosophisches oder ein theologisches Problem. Und dann muss man natürlich einen Krieger der Finsternis, den Fürst der Finsternis, dagegen setzen. Und dann haben wir das geklärt soweit. Ja. Das Ding ist aber, wenn, um auf Rumi zurückzukommen, nicht ich ein Tropfen von dieser Welt bin, sondern diese ganze Welt ist in mir, dann bedeutet das, dass in mir etwas Dunkles ist und etwas Helles. Ja. Und dann darf ich mit den beiden arbeiten. Das ist auch nicht lustig. Ich kann nicht nur mich aufs Licht konzentrieren. Wenn wir mehr Licht in diesen Raum hier reinmachen, dann ist es nicht mehr so weich. Dann wird auch der Schatten schwärzer. Und das ist ein Problem, wenn wir so, das ist Spiritual Bypassing, das ist einer der Zettel, die vielleicht noch kommen. Also ich weiß, dass ich ihn geschrieben habe und ausgeschnitten habe. Ja. Aber das ist ein Punkt dabei, wenn wir nur in so eine fluffige Spiritualität hineingehen, dann ignorieren wir einen Schatten, der in uns ist. Und das wird dazu führen, dass in anderen Menschen der Schatten für uns dunkler wahrnehmbar wird und dann ist es nicht lustig.
Ja, und dann ignorieren wir die Erde, was hier passiert, wenn wir spirituell, ne? Also ich glaube, Spiritual Bypassing ist ja auch häufig auch häufig irgendwie als Buzzword irgendwie genutzt. Und es geht im Endeffekt darum, dass ich, also keine Ahnung, wenn ich es ganz einfach für mich übersetze, ist es Spiritualität ohne Rationalität. Also dass ich, ne, ich bin ausschließlich spirituell und vergesse aber, dass wir hier auf Erde leben und menschliche Erfahrungen, menschliche Probleme haben. Und das finde ich übrigens das Spannende am Kampfsport. Wenn ich ein Knie auf meiner Brust habe von einem 100-Kilo-Typen, dann bringt es mir nichts, dass ich mein Kronenchakra aktiviere.
Kannst du auch nicht wegmanifestieren.
Das kann ich nicht wegmanifestieren. Das ist super unangenehm. Und das erdet mich einfach und gibt mir kurz Realität. Hallo, ich bin hier Mensch. So, ne? Und es macht es auch so leicht, manchmal mit sehr menschlichen Problemen umzugehen. So, und das ist halt, das finde ich immer dieses Wichtige bei dem Thema Spiritualität. Wie integriere ich es in mein Ich? Wie integriere ich es in mein Leben? So beides ist relevant. Genau das gleiche auch bei psychedelischen Erfahrungen. Und ich wette, das lässt sich auch auf, keine Ahnung, 7 Tage Meditationsretreats oder ähnliches übertragen. Was mache ich denn danach mit der Erfahrung, um das Ganze in mein Leben zu integrieren? Und da ist eben dieser Erdungsaspekt ganz entscheidend.
Oder Erkrankungen. Ja. Also stell dir vor, jemand hat einen Herzinfarkt.
Ja.
Und das ist ein total emotionales Organ.
Ja. Ja.
Und dann hat er zum Beispiel danach Angst, alleine Auto zu fahren.
Ja.
Oder irgendwie sowas. Da ist eine Angst in ihm drin, die war vorher nicht da.
Ja.
Und was mache ich da draus? Entwickle ich jetzt einfach so eine ganz gepflegte Angststörung? Oder gucke ich, was ist denn da passiert? Was hat mich denn so berührt?
Ja.
Vielleicht meine Endlichkeit?
Ja.
Bedeutet denn vielleicht aber, dass ich realisiere, dass ich endlich bin auf dieser Erde, dass eben meine Zeit nicht unbegrenzt ist.
Ja.
Und die geilste Konsequenz aus der Erkenntnis, dass wir einen begrenzten Zeitraum auf der Erde haben, ist, dass wir überhaupt erst in der Lage sind zu lieben.
Ja.
Wenn unsere Zeit endlos wäre, dann wäre die Liebe völlig inflationär. Weißt du, wenn ich meine Frau jetzt nicht lieben würde, dann in 300 Jahren? Ist doch egal. Das bedeutet aber, dass ich jetzt nicht in die Liebe reingehe.
Ja.
Und das ist für mich der wichtigste Aspekt, aus dem wir sind gerade so ein ganz kleines bisschen hin in diesen alles ist eins, medizinischen Aspekt von Spiritualität. Ja. Das ist der wichtigste Aspekt aus allem, was wir bisher gesagt haben, für mich in dem Zusammensein mit körperlich kranken Menschen, dass sie erschüttert werden in ihrer Unsterblichkeitsillusion.
Ja.
Und dass dadurch ein Raum sich öffnet, dass sie erleben, wie unglaublich wertvoll die Zeit ist und das, was wir mit der Zeit machen. Und dass sie dadurch, und das ist wahrscheinlich die wichtigste emotionale Erfahrung, die wir auf dieser Erde machen können, ist Liebe. Mhm. Und das kannst du nicht, wenn du in der Unsterblichkeitsillusion lebst. Dann machst du irgendwas. Du kannst trotzdem Kinder haben, du kannst trotzdem verheiratet sein und so weiter. Es wird aber keinen Sinn haben.
Ja. Ja.
Und wenn wir das integrieren, Und das ist ja auch ein wichtiger Aspekt, sowohl von meiner Therapie, als auch von Retreats, als auch von Krankheiten, von körperlichen Krankheiten. Es ist völlig bums, wie dieser spirituelle Teil von uns sich zu Wort meldet. Es gehört integriert. Und dann muss dieser Mensch mit dem Herzinfarkt jetzt Entscheidungen treffen, die sein Leben verändern, die seinen Alltag verändern. Es kann sein, dass er ganz konkret anders mit seinen Kindern umgeht oder mit seiner Frau. Vielleicht lässt er sich auch scheiden. Vielleicht sagt er mit der limitierten Zeit, die ich habe, möchte ich lieber alleine leben. Ja. Völlig egal, er muss es irgendwie integrieren. Und das muss begleitet werden. Es ist nicht damit getan, dem einen Stent ins Gefäß reinzuzimmern und zu sagen, dein Herz ist doch wieder gut durchblutet. Du nimmst jetzt einfach die zwei Medikamente, in 6 Monaten nur noch dieses. Ja. Das ist nicht angemessen.
Das ist halt witzig, dass es gibt ja tatsächlich jetzt Pharma-Konzerne, die Forschung dazu betreiben, wie kann ich eine psychedelische Erfahrung, also wie können wir ein Medikament entwickeln, das die psychedelische Erfahrung macht, ohne den Schmerz? Ich denke, Habibi, du hast es nicht verstanden. Darum geht's. So, ne? So, das ist echt. Naja, aber spannend.
Das ist sehr wichtig. Ein Freund von mir ist in Wien in der Psychiatrie als Arzt und ich habe mit ihm über psychedelische Therapie gesprochen, auch weil ich über Ketamin nachdenke. Ich möchte gerne mit Ketamin arbeiten. Das ist ein sehr legaler Rahmen und kann man in Deutschland machen.
Ja.
Und er sagt, ja, ich habe es erlebt bei mir in der Klinik, aber es klappt nicht so richtig. Dann frage ich ihn, wie machen die das? Ja, die kommen, dann kriegen die eine Dreiviertelstunde Infusion und dann gehen sie wieder auf Station. Da ist nichts, kein Setting. Da ist niemand dabei, der die Hand hält. Da ist keine Musik, die den Geist irgendwie schickt, sodass dann das Innere arbeiten kann. Ja. Und danach wird nicht integriert.
Ja.
Und es ist schon so, dass Ketamin auch eine rein neuropharmakologische Wirkung hat. Das kann man gar nicht wegdiskutieren.
Nee, natürlich nicht,
Aber das ist, wie wenn du die ganze Zeit deinen Acker machst und dann kommt kein Regen, dann kommt keine Sonne, es passiert einfach nichts weiter. Du pflügst nur. Du pflügst die ganze Zeit, alle 2 Tage für 45 Minuten und wunderst dich, dass keine Saat rauskommt, dass du keine Frucht hast am Ende von dem Prozess. Ja. Und das ist ein Drama.
Ja.
Und das hängt mit diesem reduktionistisch-biologistischen Weltbild der westlichen Medizin zusammen. Wir haben doch das Medikament gegeben.
Ja.
Warum passiert denn nichts?
Und es geht nicht ums Medikament.
Nein.
Also,
Das ist nur Yang. Das Medikament ist Yang. Ja. Wir brauchen noch Yin.
Ja.
Wir brauchen eine Augenbinde. Wir brauchen Musik drauf. Und wir brauchen jemanden, der die Hand hält. Ganz, ganz krasser Move. Wir brauchen jemanden, der als Mensch
Ist. Manchmal ist es noch nicht mal das Handhalten, sondern alleine daneben sitzen.
Und völlig gut. Das ist das genau Gleiche.
Weißt du, das sind auch so Dinge, die passieren in so einer Begleitung. Ne? Ich meine, wir machen keine Therapie bei PEC, aber wir machen Coaching und ich meine, die Überschneidungen sind da. Ne? Wichtig, aber es ist halt wichtig, wir arbeiten nicht mit Menschen, die eine diagnostizierte Krankheit haben. Das würde einfach auch unsere Kompetenz da übersteigen, aber ganz viele Menschen haben ja auch das Bedürfnis, persönlich zu wachsen oder nachhaltig auch emotional stabil zu bleiben, weil sie merken, boah, ich bin echt am Struggle mit all dem Stress, der und so weiter passiert. Und wie häufig ist es in so einer psychedelischen Erfahrung, dass Menschen Schwierigkeiten haben, du setzt dich daneben, du connectest mit der Person auf einer energetischen Ebene, die spürt dich, du spürst sie und dadurch kommt sie durch.
We walk each other home.
Ja, es ist
so. Ist es. Und es genügt einfach nur da zu sein und als präsenter Mensch da zu sein.
Das ist aber natürlich nicht im klassischen klinischen, also im klassischen klinischen Kontext ist es auch gar nicht möglich. Also weil es die Ressourcen dafür häufig gar nicht gibt. Und aber auch bei uns, und das habe ich zu häufig gesehen, nicht das Psychedelikum macht den Unterschied, sondern das ist so schwierig zu erklären. Der komplette Rahmen, das ist der Unterschied. Das macht 80% aus. Wie baust du den Raum auf? Welche Menschen sind dort? Wie sind die ausgebildet? Welche innere Haltung bringen die Guides mit? Wie werden die Leute vorbereitet? Gibt es ein ordentliches Screening, um Sicherheit abzuklären? Wie ist die gesamte Vorbereitung, die bei uns 4 Wochen lang dauert? So, ne? Gibt es eine physiologische Vorbereitung? Wie sind alleine die Kommunikation, wie wir die Zielgruppe ansprechen? Wie werden die Leute danach begleitet? Lernen die vorher zu atmen, haben die ein Mantra, haben die emotionale Ressourcen, das ist ja alles drin und dann können wir eine Sicherheit gewähren. Und dann ist die Wahrscheinlichkeit, dass die erfolgreich da rausgehen, extrem hoch. Und das Spannende ist, was ich auch extrem stark beobachte, wie wichtig der Zusammenhalt und die Formung der Gruppe ist und wie die Gruppe dann miteinander sich trägt und unterstützt und dadurch Entwicklung stattfindet. So, und das sind so viele Aspekte. Und ein Aspekt, ist das Psychedelikum.
Ja.
Und das ist auch ein ganz, ganz entscheidender und wichtiger Aspekt. Und das ist die, das ist auch, sage ich mir, diese Form der entscheidenden Prüfung. Und das ist das Highlight. Und das macht auch ganz, ganz viel. Aber eben nur dann, wenn dieser komplette Rahmen angemessen gesetzt wurde. Wenn du, weil du, jeder kann sich irgendwo ein Psychedelikum auf legaler oder illegaler Ebene, bitte auf gar keinen Fall, mach das bitte nicht illegal, so, aber jeder kriegt es hin, sich sowas zu besorgen und es einzunehmen. Das macht aber nicht den Unterschied. Das kann sogar eher Schaden zufügen. So. Und vielleicht hier ein Hinweis, wir machen nochmal einen eigenen Podcast zum Thema Risikominimierung vor psychedelischen Erfahrungen, weil ne, für mich ist da auch immer diese Frage, wie können wir Menschen einen möglichst großen Nutzen schenken mit einer, mit einem möglichst geringen Risiko. So, das ist das Ziel auch von PEC. Und irgendwann das vielleicht sogar in die Kultur und in die Gesellschaft zu tragen, weil es würde schon viel bringen.
Ich möchte eine Unterscheidung bringen, die häufig nicht getroffen wird, die ich aber für sehr entscheidend halte. Es ist ein Unterschied zwischen einer spirituellen Praxis und einem spirituellen Pfad.
Mhm.
Und ein Psychedelikum ist eine spirituelle Praxis.
Mhm.
Du kannst auch zum Beispiel den Pfad Vipassana nehmen.
Ja.
Oder irgendwie Zen,
ja,
sowas. Das ist ein Pfad. Ein Pfad, ja, bedeutet eine fortgesetzte Praxis,
ja,
über lange Zeit.
Ja.
Eine Auseinandersetzung mit dem, was finde ich dran ungeil,
ja,
und was finde ich dran gut.
Ja.
Und auf einem Pfad können verschiedene Praxen zusammenkommen. Und
ja,
eine
Hammer,
davon kann sein ein Psychedelikum oder, ja, eine psychedelische Technik.
Ja. Ja. Ja.
Das kann auch sein, dass es zu einem bestimmten Zeitpunkt doof wäre,
ja,
zu einem anderen genau richtig.
Ja.
Keiner der Pfade ist von, ja, irgendeiner der Praxen abhängig.
Ja.
Und so sei das zu relativieren. Es,
super,
gibt ganz viele Leute, die sehr guten Zugang zu ihrer Spiritualität und ihrem Sein und ihrem Sinn, ja, bekommen werden, ohne jemals mit dir Kontakt zu haben. Und, ja, es gibt ganz viele, für die das genau der Moment ist, der, ja, sie weiterbringt.
Und das lässt sich auch herausfinden.
Ja.
Also Timing ist entscheidend. Ich denke an unsere Beratungsgespräche. Wir haben ganz bestimmte Punkte, wo wir eben gucken, ist das Timing gerade richtig? Weil wenn nicht, ist das für die Person nicht gut und ist es auch für uns als Anbieter nicht gut, weil es was mit der Gruppe macht und dadurch den Prozess der anderen beeinflusst. Timing ist ganz entscheidend. Weißt du, das ist auch so ein Ding, du kannst, also Pack können wir nicht verkaufen. Weißt du, das ist, ich verkaufe das niemanden und probiere irgendwie die Leute dann in einen Sales Call rein und da so, nein, das Timing muss richtig sein. Nur dann können wir garantieren, dass wir, oder was heißt garantieren, nur dann erhöhen wir die Wahrscheinlichkeit, dass es für alle Leute wirklich eine transformierende Erfahrung sein wird, in einem sicheren Kontext. Das salesy zu machen, ist nicht richtig, fühlt sich nicht gut an und funktioniert nicht.
Ich darf auch für meine Praxis keine anpreisende Werbung machen.
Ja, ja, stimmt.
Kann ich,
ja,
sagen, dass ich die, ja, geilste Hypnose von Schleswig mache. Weiß ich auch nicht, ob es so ist. Ist auch völlig irrelevant.
Ja. Ja.
Und es gibt auch Leute, wo ich sage, das ist nichts für mich, das kann, ja, ich nicht machen.
Ja.
Und,
ja,
verweist dann an Leute,
ja,
wo ich weiß, die können es besser. Und,
ja, ja,
da kenne ich zum Glück ganz viele, die besser sind als ich. Und dann funktioniert es auch gut, da jemanden hinzuschicken. Das ist ganz, ganz wichtig. Auch spirituelle Fragen ist nicht zu jedem Zeitpunkt im Leben das Richtige.
Nee.
Es gibt so Zäsurmomente. Wir haben viel, viel über unser Vatersein gesprochen. Vatersein, ja, ist ein ganz, ja, wichtiger Impuls für Neuroplastizität beim, ja, erwachsenen Mann.
Ja.
Frauen haben noch andere Impulse, ja, aber das ist nachgewiesen worden. Das sieht man in Untersuchungen.
Neuroplastizität ist die Synapsenverbindung. So,
genau, und zwar die gesteigerte,
ja,
die,
ja,
neue.
Ja.
Wir dachten ja ganz früher, das Hirn ist einmal so, wie es ist,
ja,
und dann wird es nur noch schlechter.
Ja.
Das ist nicht so. Wir können Impulse setzen dafür und es kann was passieren. Unsere Welt kann sich verändern in, ja, ganz kurzer Zeit. Und einer dieser ganz kurzen Zeiträume kann sein, wenn du das erste Mal dein eigenes Kind auf dem Arm hast. Und das, ja, bläst Männern das Hirn durcheinander.
Ja.
Und dann geht es wieder darum, wie integrierst du das?
Ja.
Das sind spirituelle Momente.
Ja.
Und das Gleiche passiert mit,
ja, das Hirnblasen, das ist ein spiritueller Moment.
Das Hirnblasen
Moment
ist der spirituelle Moment.
Und dann kommt die Integration.
So ist es.
Und das ist sehr erdverbunden.
Ganz genau.
Was machst du,
genau,
draus?
Genau.
So, weil wenn ich ständig psychedelische Erfahrungen mache, aber nichts damit mache.
Ja.
Ja, so what?
Ja.
Darum
noch
geht's
ein Retreat.
Nicht.
Noch ein Coaching, noch,
genau,
ein Therapeuten. Ja,
ja,
die können mir alle nicht helfen.
Und es ist ja okay, das zu einer regelmäßigen spirituellen Praxis zu machen. Ey, oder von mir aus, lass das Wort Spiritualität da weg, sondern es zu einer regelmäßigen Praxis zu machen. wenn ich den Weg der Integration gehe, um etwas in meinem Leben zu bewirken, um einen Nutzen daraus zu ziehen, einen Sinn daraus zu schaffen. So. Ich will auch niemandem sagen, ey, mach's nicht aus Freizeitebene, soll jeder machen, wie er will, aber in meiner Definition helfen uns Psychedelika vor allen Dingen in dieser spirituellen Praxis, beziehungsweise in dem persönlichen Wachstumsweg, um eben ein schöneres, gehaltvolleres Leben zu führen. Und Terence McKenna hat gesagt, Psychedelika zeigen uns, wie schön das Leben ohne Psychedelika ist.
Voll.
So. Und das ist halt super. So, und darum geht's. Es geht, und das finde ich auch das Spannende, in so einer Erfahrung, die häufig ja transzendent ist, fühlen sich die Menschen danach so nüchtern wie noch nie. Die fühlen sich nicht dann die ganze Zeit, sondern so, ich fühle mich total klar. So, das, und das ist häufig so irritierend. Hey, ich fühle mich ja total normal. Ganz, alles ist still und total nüchtern irgendwie. So, ja, weil all diese Konzepte, Bewertungen einmal rausgenommen wurden von Social Media, von was ich über Männer denke oder über Frauen denke, über meinen Partner denke, über meine Arbeit denke und alles mal einmal runtergefahren wurde und dann irgendwann auch wieder hochgefahren wird. Aber in dem Moment denke ich, ich bin sehr klar gerade, sehr nüchtern. Und darum geht's ja. So. Und dann meinen Pfad zu gehen, um das in meinem Leben zu kultivieren. Über Sport, Meditation, Schlaf, Reflexion, was auch immer. So. Ja.
Auch wenn ich Lust habe auf den nächsten Zettel, aber dazu habe ich.
Ich habe dazu
folgende Hypothese. Und zwar denke ich, dass, und das ist was, was ich in der Hypnose sehe, da wird das, wurde das nachgewiesen, aber ich denke, das hat mit allen lebensverändernden und psychedelischen Erfahrungen zu tun, nämlich ein Shutdown des Default Mode Networks.
Ja.
Jetzt gleich nochmal auf Deutsch. Das Default Mode Network ist das, wie ist unsere Standardeinstellung, wie sehen wir die Welt. Und das ist ein übergeordnetes Netzwerk des Gehirns, in dem zum Beispiel geprägt wird, welche Reize nehme ich wahr. Wenn du mich anguckst, sehe ich das Leuchten in deinen Augen oder das Zucken um deinen Mundwinkel? Finde ich dich deswegen sympathisch oder finde ich dich deswegen bedrohlich? Ja. Laufe ich durch einen Tunnel und denke, das ist ein bedrohlicher Tunnel, oder laufe ich durch und denke mal, wie spannend, dahinter ist Licht und dann wird Weite.
Ja.
Also einfach, wie kann ich die gleiche Situation unterschiedlich wahrnehmen, wird in dem, oder wie ist es, dass es so ist, das wird in dem DMN festgelegt, im Default Mode Network. Und das prägt natürlich auch alles, wie wir emotional die Welt sehen. Fühlen wir uns als Opfer der Umstände oder als mächtiger Akteur? Sind wir Generator der Umgebung, Operator, Zerstörer?
Ja.
Und das Default Mode Network lässt sich über verschiedene Techniken runterfahren.
Ja.
Das ist dieser Shutdown, von dem ich spreche. Und dann bedeutet das, dass dadurch eine andere Sicht auf die Welt auch neurophysiologisch möglich wird. Die Welt sieht dann anders aus, wenn das DMN runtergefahren ist, als vorher.
Ja.
Und dieses sieht anders aus, öffnet den Raum für eine neue Interpretation. Und die wird als mit dem gleichen Wahrheitsgehalt erlebt, wie das, was ich vorher hatte. Das heißt, auf einmal kann ich wahrnehmen, dass du mir freundlich gesonnen bist.
Ja.
Und es kann sein, dass in einer bestimmten Situation das der erste Mann ist, der einer Frau gegenüber freundlich gesonnen ist. Und dann hat sie dieses ganz krasse Gefühl, so sagen wir, wie könnte es sein, dass die nicht alle Schweine sind?
Mhm.
Wenn das ein Schweine ist, eine DMN-Aussage zum Beispiel.
Ein DMN, ganz kurz auch Default Mode Network, Ego-Netzwerk quasi, so wird es einfach übersetzt.
Ja.
Und wie im Buddhismus sagt man ja auch so schön, no self, no problem.
Ja.
So, ne? Kein Ego, kein Problem.
Genau.
Und ich sag trotzdem nur einmal, weil ich sehe schon, wie ich in 5 Jahren auf diesen Podcast zurückblicken werde, das ist der aktuelle Stand der Neurowissenschaft. Es gibt also inzwischen auch schon wieder, es geht so ein bisschen weiter, es geht wahrscheinlich wesentlich mehr als nur über das Default Mode Network hinaus. Aber auf jeden Fall ist das so eine Kernhypothese, dass darüber die Wirkungsweise in einem psychedelischen Coaching zum Beispiel funktioniert.
Absolut.
Zettel?
Ja.
Zettel? Du? Ich?
Du. Ich hatte Rumi.
Rumi? Das ist von dir. Gesellschaftliche Themen soll das Individuum lösen?
Ja. Und das halte ich für ganz, ganz wichtig, weil Spiritualität, wie ich vorhin angedeutet habe, ist ja nicht nur ein individueller Aspekt, sondern es ist immer auch unsere Sehnsucht nach dem anderen, nach den spirituellen Wesen um uns herum.
Ja.
Und wenn wir in einer Welt leben, die gekennzeichnet ist, ganz stark durch abgekapselt sein.
Ja.
Sei das jetzt ganz konkret, wie wir hatten jetzt eine Phase, in der Leute sich den Atem geschützt haben mit Masken, wo sie einander nicht mehr umarmt und die Hand gegeben haben, weil ihnen erzählt wurde, dass das Gegenüber eine Quelle von Krankheit und von Tod ist. Das hat auch dazu geführt, dass die Menschen alleine daheim gearbeitet haben und nicht mehr den Austausch hatten. Wir sind aber soziale Wesen. Wenn du Bilder anguckst von Säugetieren, die liegen zusammengekuschelt.
Ja.
Wenn du Bilder anguckst vom Terrarium, die liegen einfach irgendwo, die Schlangen.
Ja.
Die kuscheln nicht.
Ja.
Das ist für die nicht wichtig.
Was meinst du jetzt mit gesellschaftlichen Themen, soll das Individuum lösen?
Und jetzt haben wir in der Spiritualität ganz oft eine Forderung, Verantwortung zu übernehmen.
Mhm.
Gestalte deine Umstände und so weiter.
Mhm. Mhm.
Aber es gibt kein richtiges Leben im Falschen. Wenn außenrum die Gesellschaft Sachen macht, die mit uns Menschen was nicht Gutes machen, dann können wir nicht im Einzelnen sagen, klär das doch.
Ja.
Sondern wir haben da draus eine ganz große Aufforderung, dass wir, wenn wir über Spiritualität nachdenken, eben nicht nur dem Individuum eine Verantwortung geben für sein Wohlgeschehen, sondern wir müssen auch gucken, was können wir außenrum machen, was können wir für Prozesse anstoßen, was können wir für Diskussionen anstoßen. Wie können wir das machen, und deswegen das Bild, dass wir uns als Welpen zusammenkuscheln können?
Ja.
Wie können wir aus dem Terrarium, in dem wir vielleicht gerade sitzen, wieder einen Welpenkorb haben? Weil wir dafür ausgelegt sind.
Ja.
Und wir haben eine Struktur um uns rum, die uns auseinanderreißt.
Ja.
Und wie können wir auch wieder ganz bewusst gucken, wie kommen wir zusammen? Wie kann ich zum Beispiel Seminare hybrid gestalten?
Ja.
Weil ich weiß, dass es wichtig ist, dass jeder für sich ist und seinen Raum hat zum Lernen, vielleicht als Vorbereitung. Und dann bringe ich die Leute zusammen und dann gehe ich wieder auseinander und dann können wir wieder remote arbeiten. Oder die Entscheidung, machen wir hier eine Podcast-Aufnahme und ich sitze bei mir daheim und du in Köln. Oder fahren wir an einen Ort und nehmen diese Energie auf. Ganz bewusst zu suchen, wo kann ich als Mensch nicht eine Verantwortung nur für mich übernehmen, sondern für einen Raum.
Ja.
Wo kann ich einen Raum öffnen und gestalten? Das meine ich damit.
Und wenn ich das auch so sehe, also gesellschaftliche Themen soll das Individuum lösen. Es gibt halt auch einfach eine krasse systemische Realität.
Mhm.
So, also ne, Spiritualität ist teilweise auch schon ein ganz schönes Luxusthema. So, weil ich glaube, einige Menschen können sich nicht leisten über Spiritualität. Wahrscheinlich auch, wahrscheinlich ist es da auch wichtig, aber es ist halt dennoch auch zu einem gewissen Grad ein Luxusthema, denn wir haben halt systemische Ungleichheit und das dann dem Individuum zu geben und zu sagen, löst das jetzt mal. Los, du erschaffst deine eigene Realität, aber naja, du bist halt in einem krass unfairen System eingebaut, ist halt auch sehr leicht getan. So, also ich weiß, dass ich unverheimliche Privilegien genieße und wahrscheinlich niemals über solche Themen so intensiv hätte drüber nachdenken können und machen, wenn ich nicht dieses absolute Glück gehabt hätte, in so einem sicheren Umgebung aufgewachsen zu sein und so supported gewesen zu sein, vor allen Dingen von meinen Eltern zum Beispiel.
Mhm.
Und auch von Freunden und Familie. Dementsprechend, gleichzeitig ein anderer Teil sagt so, okay, ne, Individuen sollen gesellschaftliche Probleme lösen. Das sagt mein Unternehmer, ich sag so, ja, natürlich, wer denn sonst?
So, und da ist jetzt die Frage, wie? Es gibt zum Beispiel große spirituelle Influencer.
Ja.
Da manifestierst du alles, vom Traumjob bis zu deinem 10K-Monatsgehalt, Auto, dein freies Leben und so weiter. Das Witzige ist, dieses Manifestieren funktioniert nur für die Leute, die Kurse verkaufen.
Mhm.
Die machen nämlich damit echt ein schönes finanziell freies Leben. Und sie verkaufen eine Pseudolösung für einen Schmerz, der ganz real ist. Was wir hier gerade machen ist...
Glaubst du das? Also weiß ich gar nicht, ob ich da so zustimmen würde.
Inwiefern?
So, dass Menschen... die sowas verkaufen, nur selbst davon profitieren?
Nö, ich glaube, die profitieren am meisten. Ich glaube auch, dass das so einen gewissen Mitstromeffekt hat und tatsächlich sich ganz viel Leben verändern wird.
Ja.
Ich glaube aber auch, dass dieses Versprechen auf einer völlig falschen Ebene ist.
Ja.
Weil das nur Leute abholt, die an der Stufe kurz vor privilegiert sind und hier ein Need erzeugt und der wird dann bezahlt. Aber mir geht es vielmehr um das, was du gerade machst, nämlich, dass dein Unternehmergeist sagt, wir haben eine Verantwortung, weil wir etwas wissen. weil wir einen Weg gesehen haben, weil wir beibringen können, wie dieser Weg gegangen werden kann. Ja. Also bauen wir eine tragfähige Struktur.
Was es halt auch, wenn man sagen muss, unfassbar schwierig ist.
Ja, total. Also, absolut.
Ne, und jeder, also 9 von 10 Unternehmern scheitern in den ersten 5 Jahren. Und ich glaube, in den nächsten 5 Jahren weitere 9 von 10 von denen, die übrig bleiben. Also muss man einfach mal sagen, ne, ich glaube, Selbstständigkeit und Unternehmertum ist häufig so rosig betrachtet. Ist es nicht. Ja. So. Und dann von denen, die übrig bleiben, noch einer von denen zu sein, der auch noch ein nachhaltiges und auch spirituelles und sozial förderndes und so, all diese Aspekte umgibt, das ist verdammt schwierig. Deswegen bin ich meistens immer sehr kritisch, wenn Leute über Unternehmer oder Unternehmerinnen herziehen, weil ich denke mir so, you don't know. Du weißt nicht, was das bedeutet und wie schwer das ist. So, weil alleine die Statistiken zeigen es ja schon. Und dann von denen, die übrig bleiben, noch ein Unternehmen zu sein, das so viele positive Aspekte zu erfüllt, ist verdammt, verdammt schwierig und gleichzeitig natürlich noch wirtschaftlich erfolgreich ist, um nachhaltig auch zu überleben.
Und das ist auch deine Verantwortung als Unternehmer mit einer Message, dass du das wirtschaftlich erfolgreich machst.
Ja, muss. Sonst funktioniert es nicht.
Genau, du musst es nicht ehrenamtlich.
Aber trotzdem glaube ich, ich persönlich glaube sehr daran, dass Unternehmer die Welt verändern können oder Unternehmerinnen die Welt verändern können. Und dass da auch eine Verantwortung liegt und dass damit Individuen gesellschaftliche Themen zumindest in Bewegung bringen können.
Das ist der eine Aspekt. Und der zweite, dass auch das Individuum tatsächlich vielleicht mit irgendwelchen Zwängen besser klarkommt.
Ja.
Und das kann sein, dass von all dem, was wir gerade aufzeichnen, ein Satz relevant ist für irgendjemand, der zuhört. Ja. Und das ist ausreichend.
Ja.
Es kann sein, dass jemand anders zuhört und sagt, okay, das war jetzt für mich von vorne bis hinten Schwachsinn.
Ja.
Oder es kann sein, dass jemand sagt, ich möchte, dass alle, die ich kenne, genau das anhören und Wort für Wort anhören. Ja. Aber wir sprachen heute schon mal von Monet, der gesagt hat, du musst nicht jeden einzelnen Pinselstrich angucken und wertschätzen von diesen Seerosenbildern. Das reicht, wenn du davor stehst und fühlst. Und so ist es, glaube ich, mit den Sachen, die wir haben auf unserer Reise, dass wir dann feststellen, es gibt was wert ist, weitergetragen zu werden. Das ist eine Verantwortung in dem Moment, wo du es hast. Das heißt aber nicht, dass das für jeden Menschen mit seinen individuellen Problemen gerade wirklich der Weg zum Heil ist. Mhm. Aber das heißt, das muss ja trotzdem deswegen geteilt werden.
Ja.
Das ist, glaube ich, ein ganz wichtiger Aspekt von dem, dass du als Individuum eben doch was an der Gesellschaft ändern kannst.
Ja, und es braucht natürlich unheimlich viel Zeit. Also systemischer, kultureller, gesellschaftlicher Wandel, so, den kannst du halt als Individuum nur anstoßen und irgendwie ein bisschen Bewegung bringen, aber das braucht halt richtig Zeit, so bis da was sich verändert. So.
Was wiederum egal ist, weil die Zeit als solche ja eine Illusion ist.
Okay, Punkt. Schauen wir mal. Ja, aber zum Beispiel, was eins der schönsten Accomplishments so ist, die ich für mich bis jetzt in meinem Leben erzielt habe, ist, kennst du das Lied Alchemist der Mann in der Welt? Ne? Und ihre Frau, wenn Glück eine Währung wäre, was macht dich dann reich?
Mm.
Und von wie vielen Familien habe ich gehört, dass die Kinder zu Hause rumlaufen und den Refrain ständig singen. Mhm. So. Und von wie vielen Eltern habe ich gehört, die das Lied gehört haben und gesagt haben, es hat was mit mir gemacht und irgendwie blicke ich anders auf mein Kind. Und wenn ich mir einfach vorstelle, dieses Lied wird, keine Ahnung, in meiner Lebenszeit, weiß nicht, keine Ahnung, ein paar Millionen Aufrufe haben, und diese Menschen werden diesen Satz gehört haben, wenn Glück eine Währung wäre, was macht mich dann reich? Und dann es immer wieder hören. Und das geht ja über Musik auch ins Unbewusste rein. Und das macht natürlich dann auch was mit meiner Haltung. Und so kann man zum Beispiel auch als Individuum über zum Beispiel Kunst, Musik, Kultur auch auch als Künstler kann man einen Effekt auf gesellschaftliche Themen haben, um zumindest Punkte im Gehirn anzudocken. So. Also wir haben Einfluss. So, wir haben auch Einfluss als Individuum, ja.
Und um es abzuschließen, es kann auch sein aber, dass der richtige Weg ist, mit einer Situation umzugehen, aus der Situation rauszugehen ist.
Ja. Ja.
Zu sagen, ich gehe in Coaching, ich gehe in einen Prozess, ich gehe in eine Therapie, um weiter so leben zu können, das ertragen zu können, wie es gerade ist und wie es mich krank macht.
Ja.
Das kann ein Weg sein, der gar nicht so glücklich macht.
Ja. Falls ihr übrigens zwischendurch Kinderstimmen oder Ähnliches im Hintergrund hört, das liegt einfach darum, dass wir viele Kinder hier drumherum haben.
Die sind aber draußen.
Kann sein, genau. Hier haben wir, ich glaube, den brauchen wir nicht mehr. Da sind wir schon durch mit. Hm. Wir wollen ins Fühlen kommen.
Oh.
Overthinking means underfeeling.
Ja.
Hallo Christoph, ja. Der wohl von dir.
Und zwar kam das, als ich mit meiner Frau über diesen Podcast gesprochen habe und wir überlegt haben, was kommt denn da alles noch mit rein? Und ein ganz großer Punkt ist ja in deiner Arbeit, wir wollen ins Fühlen kommen.
Ja.
Und auf einmal geht es jetzt um mentale Gesundheit.
Ja.
Das heißt, was kann denn der Geist?
Ja.
Was ist denn der Unterschied zwischen Geist und Gefühlen?
Ja.
Deswegen habe ich mir das mehr so als Notiz gemacht, aber ich möchte sie auch direkt hinschmeißen. Also,
ja, super gern.
Genau. Was geht es zusammen oder schließt sich das vielleicht punktuell eher aus? Diese Suche danach, Fühlen ist ja im Körper primär, diese Suche nach dem Fühlen und gleichzeitig aber im Geist Gesundheit zu erlangen.
Ja, ich glaube, das eine wird langfristig ohne das andere nicht ganz funktionieren. Also du kannst, glaube ich, nur, beziehungsweise es ist ein logischer Step, ins Fühlen zu kommen, wenn du dich selber tiefer verstehen möchtest und dieses Bedürfnis nach Wachstum, was ein Mensch hat, so, zu erfüllen, weil der Gerhard Roth, ne, ein bekannter Neurowissenschaftler in Deutschland, hat diese unterschiedlichen neurologischen Ebenen definiert. Der hat die sprachlich-kognitive Ebene, die quasi die oberste ist, und dann eine obere, eine mittlere und eine untere limbische Ebene, was quasi tief emotionale Ebenen sind. So. Und das Interessante ist, dass wir auf der sprachlich-kognitiven Ebene wenig bis gar keine Verbindungen zu den tieferen Ebenen haben. So. Erst auf der oberen limbischen Ebene haben wir Verbindungen zu der mittleren und der unteren limbischen Ebene. Wir kommen erst in die obere limbische Ebene rein, wenn wir fühlen. Wenn wir unseren Körper wahrnehmen. So. Das heißt, wenn wir nachhaltige, tiefgehende Veränderung erzielen wollen, dann ist das am wirksamsten der Weg übers Fühlen. So, weil übers Denken kommen wir nicht in die eigene Tiefe hinein. Das heißt, wenn wir probieren, alles übers Denken zu lösen, begrenzen wir uns massiv. Wenn wir das Körpergefühl aber hinzunehmen, öffnen wir den Raum in Ebenen, die tiefer liegen als unserer Ratio. So, und deswegen finde ich es, sollte es der Standard sein, dass das Körpergefühl integriert wird in einen Coaching-Prozess. So. Nicht immer. Manches ist es sinnvoll, über die Ratio zu klären. Ne, manchmal braucht es lösungsorientiertes Coaching, manchmal braucht es auch vielleicht einfach Sortieren von dem, was passiert ist. Aber es sollte auf jeden Fall ein wichtiger, integraler Bestandteil von so einem Coaching-Prozess sein, das Körperempfinden mit reinzunehmen. Und ich weiß, wovon ich spreche, weil ich habe selber meinen Körper lange, lange, lange Zeit gar nicht gefühlt und wusste gar nicht, dass ich den fühlen soll. So. Ne, Alexithymie ist quasi Gefühlsblindheit, ist ungefähr bei jedem Zehnten. So, ich könnte mir vorstellen, dass die Zahlen inzwischen sogar weiter nach oben gehen. So, und dieses, wie fühle ich meinen Körper und wirklich, es ist ja absurd, dass wir das nicht als Standard in Schule und Kultur drin haben, dass wir mit unserem Körper connected sind, dass das noch eine recht neue Erkenntnis ist, dass Geist und Körper miteinander verbunden ist. So, das ist ja, wir werden komplett über Emotionen gesteuert. Wie nehmen wir die Emotionen wahr, indem wir unseren Körper spüren? Und somit können wir unseren Geist beeinflussen. Aber die meisten Menschen kriegen erst in ihrem Erwachsenenalter das erste Mal die Frage gestellt, wo spürst du das im Körper? So, und da liegt viel Potenzial. Und das ist auch nichts, was ich einfach mal so machen kann, sondern das ist echt Übung, zu spüren. So, das dürfen wir wieder erlangen. Und ich hoffe, dass wenn mein Kind irgendwann mal in meinem Alter ist, dass das zumindest in unserer Kultur ein Standard sein wird, dass jeder Mensch Kontakt zu dem eigenen Körper erleben hat. Weil dadurch erlangen wir Tiefe, dadurch erlangen wir auch dementsprechend eine tiefere Verbundenheit. Und tiefere Verbundenheit sorgt zumindest in meiner Vorstellung auch zu einem tieferen Frieden. So, auch untereinander. Ja.
Ich habe ganz lange gebraucht, bis ich verstanden habe, dass Rationalisieren kein Bewältigungs-, sondern ein Verdrängungsmechanismus ist. Ich habe mich da ganz wohl gefühlt auf der Metaebene, da war ich ganz schlau. Da konnte ich ganz viel von den Sachen, die mir passiert sind und die ich mit anderen Leuten angestellt habe, konnte ich ganz, ganz lässig besprechen.
Ja.
Aber das ist nicht das rohe Erleben von Emotionen. Und das ist wichtig zu realisieren. Und ich habe das als ganz großes Thema in meinen Therapien. Das, dann Leute fangen dann an, ja, das fühlt sich an wie. Und dann weißt du schon, jetzt kommt irgendwas, was nichts zu tun hat mit dem, wie es sich tatsächlich anfühlt.
Ja.
Es fühlt sich an wie. Genau. Und wo spürst du das?
Ja.
Und was passiert denn dann? Und dann, und dann, und dann. Und dann gehen wir immer weiter rein in das, was nimmt der Körper wahr. Und die Emotionen sind verkörperte Erfahrungen.
Ja.
Es sind nicht vergeistigte Erfahrungen. Emotionen sind verkörperte Erfahrungen. Das ist bedeutsam, das zu realisieren.
Und die wollen manchmal raus. Also da ist Spannung im System und die möchte verarbeiten. Die sagen, die Emotion ruft ja, bitte geh mal in Kontakt mit mir, spür mich mal, lass mich los. So. Und dann kann ich durch diesen emotionalen Stress durchgehen, den verarbeiten und dadurch etwas Neues integrieren und persönlich wachsen. So. Aber das geht eben nur durchs Fühlen. So, das alles rationalisieren, wie viele. Es gibt diesen häufig zitierten Spruch, eine psychedelische Erfahrung ist wie 50 Jahre Psychotherapie. So, was natürlich Bullshit ist. So, weil eine psychedelische Erfahrung ist wie 50 Jahre Psychotherapie, wenn ich 50 Jahre Psychotherapie gemacht habe. So, weil, weißt du, dann habe ich das halt alles rationalisiert und ich habe das alles verstanden, aber ich habe es nicht gefühlt und plötzlich sagt das Psychedelikum, alles klar, jetzt gehen wir einmal richtig durch. So, und dann dockt es an. So. Und das war auch, ich hatte letzte Woche noch eine Erfahrung und da meinte eine, die Klientin danach, Mike, ich wusste das alles schon. Ich wusste das alles schon. Ich weiß, aber jetzt fühle ich es. Aha. Und das ist der Unterschied. So, weil beim Wissen bin ich halt hier oben, da bin ich in der sprachlich-kognitiven Ebene, das geht nicht tief. Wenn ich es fühle, dann gebe ich die Verbindung in meine tieferen Hirnregionen und dann macht es eine Veränderung. So. Und das braucht eben auch Mut. Das braucht echt Mut, weil das kann eben ganz schön herausfordernd sein weil ich will das nicht zu, ich will die Herausforderung nicht. Und es kann, gleich ist es so wunderschön, um das auch mal zu zeigen. Es ist so wunderschön zu fühlen. Es gibt ein so tieferes Verständnis da drin. Ich finde, es ist eines der schlimmsten Dinge, wenn da zum Beispiel ein Vater vor mir ist, der seinen Sohn oder seine Tochter gar nicht spüren kann, weil der nie gelernt hat zu fühlen, weil da so viele Panzer drin sind. So. Oder wenn vielleicht eine Klientin da ist, die gar keinen Zugang zu ihrer Wut und zu ihrer Kraft drin hat und die gar nicht fühlen kann und dementsprechend gar nicht in ihre Power reinkommen können, weil wir einfach diese Verbindung uns fehlt. So. Oder die uns nicht beigebracht wurde. Und das ist etwas, was wir aufarbeiten dürfen, weil es zu einem viel tieferen und meines Erachtens auch viel glücklicheren Erleben unserer menschlichen Zeit führt. So. Was hatten wir? Quasi overthinking means underfeeling.
Underfeeling, ja.
Ja. Okay, wir haben noch, ich habe noch einen, wie viele Zettel hast du noch?
Ich habe viel mehr, ich habe 5. Oh, den
hier brauche ich nicht mehr?
Nee, brauche ich auch nicht.
Also ich habe meine Zettel.
Ja, ich bin auch schon bei 3.
Ja. Ich glaube, wir sollten langsam auch zum Punkt kommen. Ich glaube, wir haben schon einige Punkte.
Ja, pass auf, ich hab noch 2.
Okay.
2, die richtig cool sind.
Sehr geil.
Und zwar ist einer davon, wie geht es denn, Spiritualität zu leben?
Ei.
Aha. Was bedeutet das denn, wenn unser altes Bild ist, ich gehe jeden Sonntag in die Kirche und ich feststelle, das ist aber keine Spiritualität.
Ja,
wie geht's dann?
Ja.
Und ich, magst du als erstes was dazu sagen? Oder?
Also ich finde, jeden Sonntag in die Kirche gehen ist auf jeden Fall das Schöne. Du hast irgendwie so eine Struktur, ein Ritual, was dich immer wieder in Kontakt bringt.
Ja.
So, es wäre eigentlich eine grundsätzlich schöne Idee ist. So, ne? Und das kann aber auch definitiv was anderes sein. So, und ich glaube, Ich glaube, am liebsten, ich habe das Gefühl, du hast ein paar kluge Gedanken dazu. Ich höre dir erstmal zu und dock dann da an.
Ja, dummerweise nicht ich, sondern Rupert Sheldrake.
Okay, den höre ich, dem höre ich auch gerne zu. Selber, wer ist das?
Rupert Sheldrake ist ursprünglich Biologe. Mhm. Und er hat sich Gedanken gemacht, warum weiß die Hand, dass sie so wachsen muss, wie die Hand ausschaut. Mhm. Und alles andere genauso. Und er hat dann festgestellt, es muss ja irgendwas geben wie morphogenetische Felder. Also Morphe ist die Form. Und irgendwie muss es in unseren Genen sein, wie die Form zu sein hat. Und dann hat er über diese morphogenetischen Felder nachgedacht. Weiter ist, das Feld gibt's als spirituellen Begriff. Das irgendwie dieses und jenes war im Feld. Also du denkst an jemand und 2 Sekunden später ruft er dich an. Also dann war das im Feld. Aber es gibt auch ganz viele andere Sachen, die im Feld sind. Also irgendein ein Thema zu dir kommt immer wieder, dass du zum Beispiel mit irgendwas in deiner Familie noch nicht klar bist und Klienten kommen zu dir, die 5 hintereinander, die genau das gleiche Thema haben. Ja. Was offensichtlich im Feld.
Ja.
Und Rupert Sheldrake hat eben aus dieser Biologie raus sich dahin entwickelt. Er wird von vielen als nicht mehr seriös angesehen und von anderen als wirklich durchblickend. Mhm. Wir wollen uns aber angucken, was er gesagt hat in einem Buch, Moderne Spiritualität heißt das. Ja. Und da hat er gesagt, es gibt 7 Praktiken, wie du zeitgenössisch an Spiritualität dran kommst. Und eines ist das, was du sagst.
Teach me.
Rituale, hast du gerade schon gesagt. Ja. Zum Beispiel jede Woche irgendwo hingehen in einen Raum. Rituale und die damit verbundene Wertschätzung und Ehrung der Vergangenheit. Mhm. Das ist, was wichtig ist, dass wir eben eingebettet sind in irgendwas, was auch einen gewissen zeitlichen Verlauf hat. Ich sage immer, die Zeit, also diese, dass die Zeit linear läuft, ist eine Illusion, aber tatsächlich erleben wir es einfach so. Und es gibt in unserem Leben einen Anfang und es gibt ein Ende. Ja. Dass viele Sachen davon zyklisch sind und immer wieder kommen, passt dazu. Also das schließt sich nicht aus. Ein ganz wichtigen Punkt, den er hat, ist Meditation. Und ich glaube dabei, dass es wirklich völlig egal ist, wie du genau meditierst. Du kannst zum Beispiel auch einen Rosenkranz meditieren. Du kannst aber auch eine Atemmeditation machen. Du kannst eine Meditation machen, wo es um Leerung des Geistes geht oder wo es um ein konkretes Thema geht.
Fokus. Du kannst eine Gehmeditation machen.
Genau. Du kannst machen, was du willst. Das ist der ganz entscheidende Punkt ist. Du kannst eine Pfeife rauchen. Du kannst auch ein Lied spielen auf dem Klavier. Der entscheidende Punkt ist, dass du eine ganz kleine Spalte bekommst zwischen deinem Reizreaktionsmuster. Dafür ist das alles da. Ja. Dass du nicht mehr sofort losschießt, sobald ein Reiz auf dich kommt, sondern dass du ganz kurz guckst, was macht denn das eigentlich gerade mit mir?
Ja.
Und vielleicht tue ich all den Meditationen praktizieren Unrecht, dass ich es darauf reduziere, aber ich glaube, dass es der wichtigste Aspekt von Meditation ist. Mhm. Und darum lohnt sich das so. Das Zweite, was er sagt, und das ist ein ganz wichtiger Punkt, den wir die ganze Zeit besprechen, wenn wir arbeiten, ist Dankbarkeit.
Das Dritte dann, ne? Du hast Rituale, du hast Meditation.
In meiner Liste ist es das Zweite von oben. Okay. In dem, was wir jetzt besprechen, ist es das Dritte.
Ja.
Dankbarkeit.
Ja.
Und das haben wir auch in allen Religionen, dass du eine Dankbarkeit gegenüber irgendwas Großem hast. Aber du kannst natürlich auch so vor dich hinlaufen. Du kannst sagen, war das nicht Snoop Dogg, der irgendeinen Preis bekommen hat und sagte, first of all, I wanna thank me for believing in me. Dankbarkeit gegenüber mir selber, dass ich durchgehalten habe. Dass es anstrengend war und ich durchgehalten habe.
Das ist spannend zum Beispiel, das ist etwas, wo ich auch echt merke, das fällt mir schwer. So, Dankbarkeit für andere. Ich weiß nicht, Dankbarkeit für mich selbst ist sowas, wo ich immer so ein bisschen denke, irgendwie, ich weiß nicht, mich irritiert das, aber I don't know, da kann ich auch mal, das müssen wir.
Ja, das ist ein spiritueller Pfad, ne?
Ja, interessant. Ey, we will see. Okay, Dankbarkeit als Drittes.
Ja, pass auf, jetzt kommt Beziehung zu Pflanzen.
Aha.
Mhm.
Ich mag Pflanzen.
Ja, ich weiß. Wir haben ja auch extra, als wir alles aufgestellt hatten, noch Pflanzen reingestellt.
Ja, auf jeden Fall. Ja.
Und es gibt den Begriff der Biophilie, die wir Menschen haben. Dass wir Menschen lieben Lebendes.
Ja.
Und es gibt diese Vorgärten, es gibt Schrebergärten, es gibt Baumärkte voll mit Zimmerpflanzen. Wir wollen das, dass bei uns was Lebendiges ist. Und das interagiert mit uns auch. Das macht aus unserem CO2 O2.
Ja.
Und wir machen aus dem hübschen O2 wieder CO2.
Ja.
Also Pflanzen sind für uns extrem bedeutsam. Und ich glaube, das bettet uns wirklich in was ein und bettet uns auch in eine Rhythmizität ein. Mhm. Es gibt einen Frühling, Herbst, Frühling, Sommer, Herbst, Winter.
Ja.
Und Pflanzen sind unterschiedlich in dieser Zeit. Wir sind auch unterschiedlich in der Zeit. Wir dürfen das akzeptieren, dass es eine Zyklizität gibt. Dass es ein Zusammenziehen gibt und ein Expandieren. Beispielsweise.
Okay, also Dankbarkeit, Rituale, Meditation, Pflanzen, Beziehung zu Pflanzen.
Dann, es gibt etwas, was mehr ist als die menschliche Welt.
Mhm. Transzendenz?
Transzendenz. Das gibt's in vielen alten Praktiken oder in alten Sichten auf die Welt. Es gibt die Other World. Midgard, Isengard, ja, all das, was wir im Norden haben. Aber genauso gibt es in Mexiko die Kommunikation mit den Ahnen, dass da geschminkte Totenköpfe einmal im Jahr durch die Gegend gefahren werden. Mhm. In Samoa picknicken Leute zum Beispiel auf dem Grab ihrer Vorfahren. Mhm. Das heißt, sie akzeptieren, dass da jemand ist, dass es was anderes gibt, eine andere Welt, die wir nicht unmittelbar sehen können, zu der wir aber Zugang haben können.
Ja.
Das ist bedeutsam. Das muss nicht bedrohlich sein, dass es eine andere Welt gibt, sondern das ist ein Teil von uns.
Ja.
Ja.
Geil.
Und es gibt noch zwei ganz wichtige, und der nächste würde richtig gut gefallen. Es geht um Gesang, Sprechgesang, die Macht der Musik.
Ach, schön.
Mhm.
Ey, Musik ist so krass, ne? Ich verstehe es immer. Also Musik ist auch sowas, was ich, glaube ich, nie verstehen werde, warum es so wichtig für uns ist. Aber es ist einfach so. Und ich fühle das. Da passiert so viel. Aber so richtig verstehen tue ich es nicht.
Ja.
Aber schön, dass ihr es schreibt. Interessant.
Ja.
Cool.
Ja. Ich habe einen ganz unterschiedlichen Zugang zu Musik. Ich habe viele Jahre meines Lebens das nur so im Hintergrund als Beschallung gehabt.
Ja.
Und dann gab es immer wieder Zeug, was mich so hart berührt hat.
Ja.
Ich denke, also was wirklich bedeutsam ist, ist das Köln-Konzert von Keith Jarrett. Mhm. Das habe ich hunderte Male gehört.
Ja.
Ich finde es unglaublich und jedes Mal wieder neu.
Geil.
Und dann ein Moment, der mich wirklich überrascht hat, war, als ich mal auf YouTube bei, weiß ich nicht, Voice of England oder so, ich weiß nicht, was die Serie war, da kam ein Typ, der hat eine russische Oper gesungen. Und ich habe dem zugehört und nach einer halben Minute fange ich an zu heulen.
Mhm.
Ich kann kein Russisch. Mhm. Ich habe keine Ahnung von Oper. Ich weiß überhaupt nicht, was das für eine war. Ich habe nie live eine Oper gesehen und ich habe auch nie Opern angehört. Das interessiert mich nicht.
Mhm.
Und der macht was auf der Bühne allein mit seiner Stimme und ich fange an zu heulen. Mhm. Was ist das denn? Was passiert denn da gerade in mir? Und das hat offensichtlich ausschließlich mit der Macht der Musik was zu tun gehabt. Wahnsinn. Das war nicht so, dass der Text mich berührt hätte.
Ja, faszinierend.
Völlig cool. Faszinierend.
Hammer.
Und für jemanden, der einfach früher immer nur Radio an- und ausgemacht hat, ist das ein krasser Moment.
Ne? Ja,
mache ich sehr gern.
Wahnsinn.
Und das Letzte, und das mag ich auch, und wir sprachen darüber mal im Zusammenhang mit Seminaren, ob Remote gut ist oder irgendwo hinfahren. Er sagt, Pilgerreisen und heilige Stätten.
Mhm.
Es hat einen Grund, dass wir hier dass wir einen Raum haben in einem Haus und da Leute hinfahren. Das ist wichtig, dieser Weg. Ich habe auch Patienten, die 3 Stunden fahren zu mir, weil es für die wichtig ist, diesen Weg zu machen und sich dann vorzubereiten. Dann machen wir 1,5 Stunden Sitzung und dann fahren die 3 Stunden wieder zurück.
Krass.
Völlig krass. Aber für diesen Menschen war das genau der richtige Weg.
Ja, voll.
Niemand anders zieht meine Praxis als Pilger- oder Wallfahrtsort an. Ne? Aber der Aspekt dabei...
Wollen wir uns mal nicht anmaßen.
Der Aspekt dabei ist, ich bewege mich irgendwo hin und ganz bewusst und ich richte mich aus.
Ja.
Und dann machen wir irgendwas draus.
Ne? Ja.
Und dann, diese heiligen Stätten übrigens, und das wird ja auch doppelt gefallen, also wenn du dir Kirchen anguckst, du kennst den Kölner Dom von innen.
Ja.
Das sind, eigentlich wurden die gebaut an Orten, die heilige Haine waren.
Ja.
Dass die Architektur, dass du riesige Säulen hast, die oben zusammenkommen.
Ja.
Das ist ein Blätterdach.
Ja.
Das sind Bäume und oben ein Blätterdach.
Schön.
Weil früher waren die Haine, das war, wo wir uns verbunden haben mit der geistigen Welt, der spirituellen Welt. Und das wurde natürlich bei der Christianisierung gemerkt, dass es Orte gibt, wo die Leute gern hingehen. Und dann haben sie dort die Bäume abgeholzt und haben Kirchen hingebaut und haben da drin aus Stein die Symbolik nachgebaut. Und es ist auch so, wenn wir nach oben gucken, dann haben wir spirituelle Gefühle. Dann kommt Ehrfurcht in uns, wenn wir nach oben gucken. Ganz von alleine entsteht Ehrfurcht.
Voll.
Wie klug. Und früher hatten wir das auch. Wir haben in Wäldern nach oben geguckt und haben gemerkt, es gibt eine Verbindung von Erde und Himmel. Das hat uns nach oben gerichtet.
Faszinierend.
Das sind Sheldrakes Vorschläge.
Ja, cool.
Hammer, oder?
Können wir mitnehmen.
Ja, ich glaube auch. Kommt in die Shownotes.
Fand ich gut. Fand ich gut. Hast du noch ein Zettelchen oder so?
Ja, ich habe einen letzten Zettel, aber ich möchte dazu eine extra Folge mit dir machen. Darf ich dich dafür einladen? Und zwar geht es da um Spiral Dynamics in der Spiritualität und zwar speziell den Moment, wo eine Dissonanz kommt, ein Dissonanzerleben.
Ja.
Das ist der, und ich möchte es nur in 3 Sätzen sagen, damit die Menschen, die das jetzt hören, Bock haben auf diese Folge. Aha. Spiral Dynamics ist ein sehr universelles Modell, in dem menschliche Entwicklung dargestellt werden kann und spezifische Themen in der Entwicklung dargestellt werden können. Und wenn in dieser Spirale wir auf verschiedenen Ebenen sind und wir sind immer zu irgendeinem Zeitpunkt in irgendeiner Ebene der Spirale, dann kann es sein, dass unsere Welt sich ändert und wir in uns eine Dissonanz mit der Welt haben und feststellen, das, was uns bisher getragen hat, trägt jetzt nicht mehr.
Ja.
Und dieses Dissonanzerleben kann Symptome machen, kann Auslöser dafür sein, dass wir uns jemanden suchen, wo wir hingehen. Und es kann von unserer Geschichte, aber auch von der Ebene abhängen, auf der wir gerade sind, wo und welche Hilfe wir suchen und welche uns auch helfen würde.
Ja.
Und der entscheidende Punkt ist dabei zu sehen, ist denn, ist das Symptom, mit dem sich ein Mensch uns präsentiert. Und Symptom kann einfach sagen, kann ich mit dir reden, mir geht's gerade nicht gut.
Ja.
Symptom kann sein, ich habe einen Herzinfarkt. Mhm. Symptom kann sein, ich habe eine Depression. Symptom kann sein, ich habe gerade den Schnuller von meinen Kindern durch den Raum gepfeffert, weil sie mich so aufregen. Das können alles Symptome sein. Oder ich habe mich besoffen. Alles das können Symptome sein.
Ja.
Ist das ein Ausdruck von einer spirituellen Bewegung, die in uns ist, ein spirituelles Wachstum, was gerade jetzt einen neuen Rahmen braucht, um als Mensch weiter glücklich zu leben? Und das ist das, worauf ich mit dieser Karte, mit diesem Zettelchen hinaus wollte. Und das ist das, wo ich jetzt schon hinteasern möchte, zu einer Folge, auf die ich total Lust hätte, mit dir zu sprechen.
Ja. Naja, wir machen, also wir werden ja bei, wir haben ja einen neuen Coaching-Ansatz rausgebracht, den Growching, was quasi Grow und Coaching verbindet. Growching, Coaching für persönliches Wachstum, und da wird die Graves-Ebenen-Lehre, was quasi ja die Foundation von Spiral Dynamics ist, ein ganz entscheidender Ansatz sein. Und dementsprechend habe ich da große Lust drauf, weil es gibt diesen schönen Satz, meet the client where they're at. Und da hat mir diese Lehre einfach sehr geholfen, den Klienten genau dort abzuholen, wo er eben gerade steht. Weil manche Menschen brauchen halt zum Beispiel lösungsorientiertes Coaching, und da ist Emotionscoaching in dem Moment einfach nicht andockend, und andere brauchen eher einen spirituellen Ansatz, und das führt aber im Endeffekt, ist das ja dieses Framework und die DNA unseres Bewusstseins, und ich finde es ein total spannendes Modell, sehr interessantes Denkmodell. Da habe ich Lust drauf, mit dir drüber zu sprechen. Das machen wir aber zu einem anderen Zeitpunkt.
Absolut.
Ich bedanke mich bei allen, die gerade zugehört haben. Ich bedanke mich bei dir, Christoph, für dieses wunderschöne Gespräch. Na, guckt euch gerne, beziehungsweise hört euch gerne den Podcast von Christoph an. Alles ist eins. Ich glaube, den gibt's überall.
Überall.
Ne? Googelt Christoph Mauer gerne. Dr. Med Christoph Mauer. Und ansonsten, wir hatten auch ein paar Themen drin. Ne? Wenn euch PEC interessiert, das ist Psychedelic Assisted Emotion Coaching, findet ihr unter PEC.nl, PAEC.nl. Da haben wir regelmäßig Webinare, wo wir den ganzen Verlauf erklären. Dazu wird es auch nochmal eine eigene Podcast-Folge geben, wo ich mit dem Dustin drüber spreche. Auch wir machen nochmal Podcast-Folgen dazu. Growching findet ihr auf der Baumakademie-Seite. Und ja, von Herzen danke, die diesen ganzen Zeitraum verfolgt haben. Es ist uns eine Ehre gewesen. Ich denke, ich spreche jetzt mal für uns beide. Und dann schließen wir hiermit diesen Podcast ab.
Vielen Dank, dass du so lange zugehört hast und dabei warst. Für uns war dieses Gespräch etwas ganz Besonderes, und möglicherweise war auch irgendwas für dich dabei, was etwas Besonderes werden kann. In den Shownotes findest du die Links zu den Angeboten von Mike. Du findest auch meine E-Mail-Adresse, denn wenn du den Eindruck hast, dass meine Weltsicht und deine Weltsicht zusammenpassen können, wenn du den Eindruck hast, dass ich dich begleiten kann auf einem Stück deines Weges, ich nehme jeden Monat 2 neue Patienten auf. Sei einer davon. Schreib mir jetzt einen 2-Zeiler an info@praxis-mauer.de, und dann telefonieren wir uns zusammen und schauen, wie ich dir helfen kann und was du mit reinbringst in deine Bewegung, in das, was gerade ansteht. Ich freue mich auf dich. Bis dann.